PPR, Superflex, Titan Premium, Devi Edition, Emeka Ekbuka oder Marvin Harrison?
Marvin Harrison.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir? Jetzt ist unsere zweite Aufnahme des Tages. Bist du noch?
Ja, du, alles beim Alten, ne? Also hier geht's wirklich, ja, von den Temperaturen haben wir ja gerade eben schon. bei dir eher nicht, ne? Du hast so ein bisschen finnische Dampfsauna.
Ja, ich habe ich habe jetzt aufgegeben, die zweite Aufnahme wird einfach mit offenem Fenster erfolgen. Ich hoffe, das stört niemanden. Ich hoffe nicht, dass dir dieses das Innenhof Spektakel losgeht mit irgendwelchen kämpfenden Menschen oder so oder irgendwelchen Polizeisirenen. Dann sollte das passen, aber ja, es hat sich nochmal um 2 Grad aufgeheizt während der Aufnahme. Bei 31,7, glaube ich, war ich am Ende oder so, und da dachte ich mir jetzt, boah, ich muss das Fenster öffnen. Ich bin auch schon wieder runter auf 31,2 immerhin.
Na ja.
Es geht in die richtige Richtung. Gut, ja, so sieht's aus. Wir haben eine zweite Folge wieder mit dem Devi-Fokus. Ich hoffe, euch hat's in der letzten Woche Spaß gemacht und gefallen. Mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht, das aufzunehmen. Ich denke, das wird auch ein weiter großer Bestandteil unseres Podcasts bleiben. Und diese Woche sind wir dann dran mit den Receivern. Wide Receiver und Tight Ends sind der Fokus. Bevor wir da reinstarten, würde ich sagen, machen wir erstmal unseren kleinen Werbeblock, Phil. Wie kann man uns denn folgen?
Bei Twitter, @DynastyFlow mit PH, @49erFlow oder @Phil8F90, und kommt gerne in unseren Discord, joint da, stellt eure Trade-Fragen, diskutiert mit uns und bewertet uns gerne bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts und unterstützt uns gerne monetär. Wie geht das, Flo?
paypal.me/dynastyflow oder patreon.com/dynastyflow. Spendet gerne eine einmalige Summe auf PayPal eurer Wahl oder unterstützt uns monatlich über patreon.com. Freut uns natürlich beides sehr. Und großes Dank an alle, die das getan haben und auch weiterhin tun. Das ist natürlich für uns die größte Auszeichnung.
Ja, und gebt uns gerne auch mal Feedback, wie ihr so diese Devi-Folgen und sowas findet. Ne, das ist ja auch immer spannend. Ich denke mal, das ist mal was anderes. Also ich habe es noch nicht auf Deutsch von irgendjemand anders gesehen. Dementsprechend gebt uns da gerne mal Feedback. Das würde uns auf jeden Fall auch interessieren.
Definitiv. Und heute haben wir, da wir natürlich logischerweise aufgrund der Aufnahme keine News zu vermelden haben, also mal sehen, ob irgendwas passiert ist in der Zwischenzeit, aber die würden wir dann in der nächsten Woche besprechen. Da haben wir aber noch eine Frage reinbekommen, die war ein bisschen zu spät für unsere Mailback-Folge vor 2 Wochen, aber Take Some More. Unser Hörer hat gefragt, könntet ihr bei Gelegenheit nochmal den Value von Gimmick Running Backs erklären. Die Running Back Klasse 22 gilt ja als nicht besonders gut. Potenzielle Leadbacks sind kaum dabei. Dafür viele, die sich nur, in Anführungsstrichen, für spezielle Rollen eignen. Trotzdem gehen die in Runde 2 und 3 von Rookie Drafts weg wie sonst was. Ja, Phil, wie würdest du denn das einordnen?
Naja, also ich sag mal, Gimmick Running Backs, da werden ja so Leute wie zum Beispiel James Cook oder auch Rashad White gemeint sein vielleicht. Also Leadbacks, klar, sind jetzt hier Walker und Hall gemeint, klar, natürlich, obvious, aber auch ein White hat, denke ich, das Potenzial dazu, Leadback zu sein. Natürlich ist der erstmal hinter Fournette versteckt, also jetzt bei 260 Pfund sowieso, aber also auch auf dem Depth Chart. Oh, und letztlich, er hat natürlich das Potenzial, auch ein Leadback zu sein. Ich sag mal, da ist es so, dass man wirklich auf die Verletzung von Fournette hofft, beziehungsweise oder hoffen muss, beziehungsweise darauf, dass Fournette sich noch 3 Big Macs bestellt und dann irgendwie dann doch nicht mehr der Starter ist. Ne? Die Coaches waren ja wohl auch nicht so amused darüber, wie er da in Form erschienen ist, aber letztlich entscheidet es wahrscheinlich sowieso Tom Brady, ob er dann spielt. Ja, ich sag mal, natürlich gerade diese Catching- und Receiving-Backs haben gerade in PPR-Formaten einen gewissen Reiz. Und je nachdem, wie man sein Team auch konstruiert, ist dann eben teilweise es auch einfach möglich, solche Spieler aufzustellen als Running Back 2 oder sowas, wenn man jetzt gute Receiver und Tight Ends und Quarterbacks hat und bei auf Running Back einfach sagt, okay, das ist jetzt nicht mein Hauptfokus, wie ich gewinnen will, dann können solche Spieler eingesetzt werden. Dann, um ein bisschen tiefer zu gehen, einfach, was hier vielleicht gemeint ist, die Backup-Running-Backs auch, die dann spät gedraftet werden, ne, Haskins, White und wie sie nicht alle heißen, die haben natürlich auch alle dieses potenzielle Upside, wenn sie wirklich reinkommen dann. Und Running-Backs kommen potenziell halt schneller rein als zum Beispiel ein Receiver. Wenn ich als Receiver irgendwie als Receiver 5 auf dem Depth-Chart bin, dann ist es halt schwer, irgendwie da eine signifikante Rolle für Fantasy zu spielen. Und Running Backs, wir sehen es jedes Jahr, ratzfatz ist der Starter weg, ratzfatz ist der erste Backup weg und schon bekommt ein Spieler 3 Wochen eben eine Workload und ich kann ihn halt entweder selber starten oder kann ihn traden. Ne? Und das sind diese Spieler halt interessanter in Rookie Draft beispielsweise.
Ja, und mit einem speziellen Hinweis auf Runde 2 und 3, also welche Spieler, ich hätte jetzt sogar die ersten 4, also Hall, Walker, White und Cook sogar ein bisschen ausgenommen. Klar ist Cook ein Spezialist in dem, was er tut, aber trotzdem ist er so wertvoll in Rookie Drafts, dass ich den noch nicht mal da reingenommen hätte, auch wenn ich verstehe, warum du es tust. Danach, die Spieler, wer geht denn da so in der Range? Und das ist ein Isaiah Spiller, das ist für mich kein, also der ist für mich kein Spieler für nur eine Rolle. Da kann jedes Down spielen in der NFL. Der ist ein Receiver und gleichzeitig hat er aber auch die Masse, um Early Down eingesetzt zu werden. Dann Ty Davis Price, irgendwie der von den Niners recht früh gedraftet wurde, der natürlich jetzt kein tolles Profil hat und wirklich komplett aussieht wie ein reiner Early Down Grinder. Ja, ist jetzt nicht super attraktiv, aber wir sprechen auch von einem frühen Drittrunden-Pick in Rookie-Drafts. Das heißt, du musst ja immer die Opportunitätskosten sehen, also auf wen verzichtest du an dem Punkt? Und das ist ja nun mal nicht so, dass da an 3-2 dann ein Traylon Burks Receiver-Profil irgendwie auf dich wartet, sondern da draftest du dann, weiß ich nicht, ja, da kannst du einen Jalen Tolbert draften. Der hat natürlich auch Schwächen in seinem Profil. Das ist jetzt nicht der Receiver, der garantiert hittet in der NFL. Und daher muss man das ja auch immer so vergleichen. Die 22er Draftklasse war nicht besonders gut. Das gerade die Tiefe war jetzt nicht besonders berauschend. Von dem her kommen da mehrere Effekte zum Tragen. Einerseits dass Running Backs den leichteren Weg zur Relevanz haben und andererseits, dass eben nicht besonders viele gute Prospects gab, dass diese Spieler ein bisschen hochgespült werden. Und das heißt jetzt nicht, dass ein Ty Davis Price ein Second Rounder im 23er Draft geworden wäre, ja, oder dass der ein 23er Second wert wäre. Ganz im Gegenteil.
Ja, aber vielleicht kann man den irgendwann für ihn bekommen. Wenn der jetzt wirklich die Rolle hat auf einmal und ist da irgendwie der Goal-Lineback in San Francisco und irgendjemand sieht mehr in ihm und du kannst ihn dann verkaufen, dann.
Genau.
Ja, und die Wahrscheinlichkeit ist da einfach höher als bei Receivern dann teilweise in der Range.
Das ist es ja, warum man Elijah Mitchell letztes Jahr in 2021 in der dritten Runde gedraftet hat. Der Weg zu Touches war relativ leicht und dann sah er gut aus und dann schon hast du einen 22er First manchmal gekriegt, manchmal nur einen Second, manchmal einen 23er First, je nachdem, wann du auch getradet hast und wie versiert, sage ich mal, oder wie weit vorausschauend denkend auch die Liga irgendwo ist oder die Manager, die in ihr spielen, kannst du ja so einen First oder Second dann sehr leicht auch bekommen, nur weil jemand mal wirklich 2-3 gute Wochen hat. Und das ist, wie du sagst, bei Running Backs ein bisschen einfacher. Genau, da hoffe ich doch mal, dass jetzt das so ein bisschen die Frage aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet hat und Take Some More. Wenn du da nochmal eine Anschlussfrage hast oder so, dann stell die einfach wieder in Discord. Sprechen natürlich über solche Prozessfragen sehr, sehr gern und jederzeit. Gut, das dazu und dann würde ich sagen, machen wir mit unserem Hauptthema der heutigen Folge weiter. Wir kommen zu den Devy Prospects auf Wide Receiver und Tight End. Wir starten mit, natürlich standesgemäß mit den Wide Receivern. Und
eigentlich sollten wir eher mit den Tight Ends starten, ne? Damit die Leute sich erst die Tight Ends anhören müssen, um zu den Receivern zu kommen.
Ja, und wir starten am besten noch mit dem Tight End 5 und wir starten dann irgendwann, dass wir jetzt den Wide Receiver 1 zum Schluss aufheben, oder? Also, denke. Ja. Das ist, ich habe jetzt Bock auf Receiver, also auf keinen Fall. Na gut. Wenn, dann kürzen wir am Ende bei den Tight Ends, wenn wir zu lang werden. Das ist mir, das fällt mir leichter. Von dem her, komm, lass uns mit den Receivern starten. Ich bin gespannt, wie groß ist denn dein erstes Tier, das du bei den Receivern hast?
2.
2, okay, ja, okay, dann bin ich gespannt, wer ist denn deine Nummer 1?
Ja, sind für mich Back-to-Back, ne? Ich habe hier Jackson Smith und Jigba, einfach, weil ich weiß, wer der Quarterback sein wird, ich weiß, wie die Offense aussehen wird und ja, hat dominiert, obwohl er mit halt 2 absoluten Superstars zusammengespielt hat und dementsprechend habe ich ihn auf der 1.
Die jeweils ja auch schon erfahrener waren als er, muss man auch noch dazu sagen. Olave als Senior, Garrett Wilson immerhin noch als Junior und da kam JSN als Sophomore rein und hat dominiert. Ich verstehe die Wahl daher sehr gut.
Achso, noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen was zu ihm gesagt. Also, ist 6 Fuß groß, knapp 200 Pfund, also so ein, ich sag mal, normales Maß, was wir auch so haben wollen, also 6 Fuß und 200 Pfund ist so das, was wir uns im Idealfall vorstellen schon. Mhm. Genau, und dementsprechend die Größen, ja, Anforderungen erfüllt er und dementsprechend, denke ich, ist er schon spannend.
Wird im 23er Draft aller Voraussicht nach dabei sein. Ist eben bei Ohio State, glaube ich, haben wir auch gar nicht gesagt, gell? 5-Star-Recruit gewesen. Hat irgendwie das Ganze, also hat halt auch viel, was so Skills angeht. Yards after Catch, gute Separation und so weiter und so fort. Was bei ihm ein bisschen das Problem ist, ist das Speed, glaube ich. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob er den Top-End-Speed hat. Aber auf der anderen Seite ist das für Wide Receiver auch nicht das absolut entscheidende Kriterium. Man braucht jetzt keine Sub-4-4-40, um dominanter Receiver in der NFL zu sein.
Nee. Genau, also ich auch nochmal, um mein Ranking hier zu erklären. Also in dem Sinne, wenn jetzt der andere, der meine Nummer 2
praktisch,
hier eine überragende Saison spielt und wirklich überzeugt, dann würde es mich nicht wundern, wenn ich ihn nachher auf der 1 hätte. Also ich sehe das Ceiling etwas höher, aber ich sehe aktuell den Floor bei JSN halt eben etwas höher. Deswegen habe ich ihn jetzt auf der 1. Letztlich, das nächste Jahr wird entscheidend. Da sehe ich halt, also die Sicherheit bei JSN sehe ich halt maximal hoch.
Ja, verstehe ich komplett. Gut, wir kommen zu meiner Nummer 1 und deiner Nummer 2. JSN ist meine Nummer 2. Ich habe auf der 1 Kayshon Boutte, Wide Receiver bei LSU. Er hat als Freshman im Prinzip direkt Jamar Chase beerbt, kann man sagen, oder? Oder nee, da hat er noch mit ihm gemeinsam gespielt, oder? Ja. Hier, ne? Das ist ja, hätte ich jetzt fast noch durcheinander gebracht. Nicht gemeinsam, der hat er ausgesetzt.
Ja, also die waren gemeinsam am College, wenn man so will.
Waren gemeinsam am College, richtig. Ja. Chase hat ja die 2020er-Saison aus Gründen und das war völlig zu Recht geskippt. Der hatte sein Draftkapital sicher, da hätte nur noch was passieren können. Er hat ihn dann beerbt und hat als Freshman direkt wirklich abgerissen. Highlights daraus kannst du, also fast 3,3 Yards per Route Run gegen Man Coverage und ist halt einfach ein dominanter Outside Receiver. Das ist das, was er aus meiner Sicht hat, athletische Vorteile gegenüber Jackson Smith und Jigba. Die große Frage oder zwei große Fragen. Einerseits natürlich die Umstände in LSU. Wie wird das 2022 aussehen? Die Offense ist fraglich. Und die zweite große Frage sind halt Verletzungen. Der hat sich den Fuß gebrochen, wurde da jetzt schon 2-mal, glaube ich, operiert. Und das sind natürlich so Concerns, warum eine zweite OP, kann er da fit werden und so weiter. Ich glaube, also er muss prinzipiell er muss auch in 2022 gar nicht spielen, um eine Top 10 Selection im NFL Draft zu sein. Ich glaube, er muss nur auf jeden Fall medically, sozusagen, die Medicals müssen passen. Die NFL muss sicher sein, dass er fit ist. Dann, glaube ich, sind die auch alle on board.
Ja, da bin ich wirklich gespannt bei ihm. Aber also, ob das alles so nachher hinhaut und er dann wirklich so eine hohe Selection im Draft ist. Ich meine, wir haben es jetzt gerade im Prinzip bei
Justin Ross.
Naja, bei dem Corner wollte ich eigentlich von
Stingley
haben wir gerade gesehen, der im Prinzip auch als Freshman super war. Danach durchschnittlich, wenn man so will, auch durch Verletzungen im Prinzip so ein bisschen derailed. Und trotzdem war er der dritte Pick im Draft. Natürlich andere Position, aber Wide Receiver, also dann wäre er halt schon auch irgendwie eine Top 20 Selection vom Talent her einfach, ne, wenn man das mal annimmt. Und ich glaube, da sind die NFL-Teams halt eben auch, die lassen dann auch so einen Spieler nicht unbedingt liegen, wenn da alles in Ordnung ist. Dementsprechend, ja. Das wird spannend zu sehen sein, was da dann letztlich mit ihm passiert.
Jo. Gut. Bei dir ist ein Tierbreak da, bei mir auch, muss ich sagen. 3 und 4 sind für mich so ein bisschen auf einem dann wiederum.
Ja.
Und meine Nummer 3 ist Quentin Johnston.
Das meine
du hier, ist deine Nummer 4, okay. Ja, Quentin Johnston, Wide Receiver von TCU. Legt natürlich nicht die Total Stats auf, die anderen Kollegen auflegen können. Das liegt vor allem halt, ja, daran, wo er spielt. Bei TCU legst du keine 1400 Receiving Yards irgendwie auf, wie in Jackson Smith, oder 1600 hat er sogar JSN.
Ja.
Also, wenn ihr College Fantasy Football spielt, ist Quentin Johnston nicht so hoch zu ranken. Nee. Aber wir gucken ja hier wirklich aus der Devi-Linse drauf. Das heißt, ganz pure, wie gut wird der Spieler in der NFL spielen oder was erwarten wir? Du bist halt 6'4 groß, 193 Pfund war er letztes Jahr gelistet. Ich glaube, jetzt mittlerweile ist er bei 212 Pfund. Und so massig sieht er auch einfach aus. Ist ein Spieler, der trotz dieser Maße halt fast 8 Yards after Catch per Reception auflegt und also über im Schnitt über seine College-Karriere und das bei einem A-Dot von 18 Yards, das ist absurd. Der Typ kann halt irgendwie alles und ich glaube, das ist so ein absoluter, also potenziell ein absoluter Superstar, eben Outside Receiver in der NFL und das sind die ich in Fantasy auch haben will. Deswegen, obwohl er nur, und das muss man sich mal vorstellen, 22 Receptions in 2020 und 33 Receptions in 2021 hatte, bin ich halt trotzdem super, super hoch bei ihm.
Ja, same, also ja, ich mag den Kerl auch super, super gerne. Wie gesagt, habe ihn auf der 4 einfach nur, weil meine 3 einfach, ja, ich glaube, noch mal ein bisschen krasser ist von den Stats, die er aufgelegt hat.
Ja, aber Johnston ist gefühlt einer der Spieler, die am meisten gestiegen sind über den Sommer, habe ich den Eindruck. Also ich habe jetzt auch so Devi Rankings, jetzt ist er ganz oft die Nummer 3 oder 4 mittlerweile und er war lange so schon ein Top-10-Spieler, aber halt so irgendwo hinten auf 8 und 9. Und jetzt auf einmal ist er eigentlich überall Top 5.
Ja, ist wie gesagt auch ein Top-Talent einfach.
Ja, ja. Gut, das zu Quentin Johnston. Wer ist denn deine Nummer 3?
Meine 3 ist Xavier Worthy von Texas. Und was der Kerl als Freshman aufgelegt hat für Zahlen, ist einfach absurd. 62 Receptions, 981 Yards, 12 Touchdowns bei 15,8 Yards A-Dot. Also das ist schon wirklich absolut krass. Und wenn er das bestätigen kann, dann ist das halt auch der nächste Superstar. Einzig bei ihm 6'1 groß, nur 160 Pfund aktuell gelistet. Das ist halt echt ein Fragezeichen. Der muss ein bisschen mehr draufpacken noch. Ne? Also das mit 160 Pfund wird es in der NFL wahrscheinlich eng. Aber ich sag mal, wenn er sich irgendwo in Richtung 180 oder sowas bemühen kann über die nächsten 2 Jahre, dann wird es schon eher besser.
Was mich da echt, ich habe ihn auch auf der 4 oder ich habe ihn dann auch im zweiten Tier drin. Das war einfach absurd, was er da gerissen hat als Freshman. Das ist, und vor allem auch noch, muss man sagen, mit desaströsem Quarterback-Play.
Ja,
in Texas. Das war ja auch noch nix und dann sowas abgerissenes Wahnsinn. Es ist ja jetzt mittlerweile abgedatet worden bei den Spielern, wirklich was das Gewicht angeht. Und jetzt er war immer gelistet mit 160 und jetzt ist er gelistet mit 163. Und das ist halt so, uff. Also ich weiß echt nicht, in welche Richtung es da gehen kann oder was da so sein Gewicht am Ende sein wird. Ich krieg da halt schon Devonta Smith Vibes, auch wenn ich ihn sehe, so vom Körperbau her. Er ist extrem talentiert, das ist Wahnsinn, aber ich glaube halt, dass der eher mit 170 Pfund reingeht in die NFL und daher, ja, bisschen schade natürlich. Wenn der Typ 200 Pfund hätte, Alter, dann wäre er wahrscheinlich die Nummer 1.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist so. Ja. Gut, ja. Das zu Xavier Worthy.
Genau.
Dann, wen hast du denn auf der 5?
Meine 5 ist Jordan Addison, Wide Receiver USC.
Mhm, bei mir auch, ja.
6 Fuß groß, 175 Pfund, wie vorhin schon mal oder in der letzten Folge erwähnt, Biletnikoff Award Winner, hat bei Pittsburgh zusammen mit Kenny Pickett gespielt und ist dann transferiert eben zu USC, zu Caleb Williams und zu eben Lincoln Riley und hat bei Pittsburgh letztes Jahr irgendwie ein absurdes Jahr gehabt, 100 Receptions, knapp 1600 Yards, 17 Touchdowns, also das war schon echt absurd und wenn er jetzt nochmal ein ähnliches Jahr und er wird da die Nummer 1 Waffe sein, er hat glaube ich einen fetten NIL-Deal auch abgesahnt und die werden ihm den Ball schon geben und dann wird er halt auch relativ hoch im NFL-Draft. Ich könnte mir vorstellen, erste Runde auch gedraftet werden.
Ja, da würde ich auch ganz stark davon ausgehen. Man muss echt sagen, der hatte schon eine richtig, richtig gute Freshman-Season. Gerade wenn man dann da auf Yards per Route Run so geguckt hat, gegen Man-Coverage, war er da auch schon so super, super stark und das hat er einfach durchgezogen. Von dem her, es war auch kein so One-Hit-Wonder oder so, dass man sagt, boah, jetzt da hat er auf einmal ein Breakout ja aus dem Nichts, sondern hat eigentlich einfach nur in sehr großer Sample Size dann das fortgeführt, was er in 2020 schon gezeigt hat. Und ja, klar, war halt ACC, das muss man schon sagen mit Pitt, aber es ist halt trotzdem unfassbar gut, was er da gespielt hat. Das ist nicht selbstverständlich, bin großer Fan. Auch da ist natürlich das Problem ein bisschen, auch er ist halt sehr skinny. Wir beide wollen die 2 vorne sehen beim Gewicht, ne? Das ist.
Also ich sag mal, zumindest 190 wäre schon immer ganz gut, wenn wir uns das backen könnten. Aber na gut, ich sag mal immer, solange sie so produzieren, dann muss man sehen. Aber ja, wie gesagt, wenn Addison noch ein gutes Jahr hat, dann wird der halt auch hoch gedraftet werden und dann werden wir ihn auch relativ hoch haben, denke ich.
Ja, definitiv. Denke ich, ein ganz klarer, ganz heißer Kandidat auf einen 23 First.
Ja,
so, wenn man da
was hat. Ende Runde 1 sowas, wahrscheinlich Ende Mitte Runde 1, genau. Ja.
Gut, das war eben auch meine Nummer 5, dann fange ich mal mache ich weiter mit meiner Nummer 6 und das ist Josh Downs, Receiver von North Carolina. Der ist tatsächlich keine 6 Fuß groß, eine ganz große Ausnahme in meinem Ranking hier so. Also der einzige in den Top 10, der bei mir unter 6 Fuß groß ist. Ist 5'10 groß und immerhin 180 Pfund schwer, zumindest hier laut meiner Daten. Vielleicht ist da habe ich noch gar nicht geguckt, was sein neuestes Gewicht bei North Carolina direkt ist, aber unabhängig davon, dass er da vielleicht ein bisschen was draufgepackt hat, mit 180 Pfund ist das okay. Was bei ihm heraussticht aus meiner Sicht, ist, dass er halt, also da das in seinem zweiten Jahr das Receiving Game komplett dominiert hat. 40% der Receiving Yards bei North Carolina hat er gefangen. War wirklich eine gute Connection mit Sam Howell und da eben in allen Metriken dominiert. Auch ein guter Yak-Guy, das gefällt mir, ist mir immer super wichtig oder gucke ich gerne drauf und das kann er eben auch. Von dem her, bin großer Josh Downs-Fan, muss ich sagen.
Den habe ich so ein bisschen vornehmlich eigentlich wegen Größe und Gewicht, also nur 5'10 und 180, ne? Hattest du auch?
Ja, 180, ja.
Ja. Boah, das ist schon tiny, ne? Und also so diese Kombi auch. Und ja, deswegen habe ich ihn nur auf der 11. Mhm. Aber das ist natürlich ein Tier alles. Also da bin ich jetzt auch, wenn man ihn jetzt auf der 6 hat, okay, kann ich mit leben. Für mich ist eigentlich so von der 6 bis zur 11, 12 sowas ein Tier. Von daher, ja, es passt schon. Spannend zu sehen, eben so ein kleiner Receiver, wo das Ceiling in der NFL dann letztlich ist. Es gab immer Spiele, die es gezeigt haben, aber es ist natürlich nicht die Masse.
Aber spannend, findest du 5-10-180 quasi negativer als 6-1-163 oder 6-0-175?
Das ist für mich eigentlich alles ziemlich ähnlich von der Negativität her. Also ich finde es eigentlich klein und leicht halt in dem Sinne ein bisschen schlechter, weil du halt wahrscheinlich nie outside spielen kannst. Weil bei 5-10 fehlt in der Regel auch die Range, was Armlänge angeht. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei Downs ist. Habe ich jetzt nicht, das können wir auch aktuell noch überhaupt nicht sehen. Aber wenn du jetzt nicht außergewöhnlich lange Arme hast, dann bist du halt mit 5-10 und auch so leicht zu sein, immer eigentlich gegen Outside Corner bist du eigentlich immer im Hintertreffen. Ne? Also du bist jetzt ein außergewöhnlich guter Receiver.
Ja. Das ist ein fairer Punkt. Ich mag dann tatsächlich, ich finde sogar 5-10-180 wirklich noch, ich finde es echt besser als die Worthy 6-1-163 Kombi. Die schreckt mich tatsächlich noch mehr ab.
Ja, ich weiß nicht.
Das ist so.
Also, das ist ja auch alles, ich sag mal, 10 Pfund, das sind irgendwie 4 Kilo oder sowas, ne? Das ist immer. Da muss man auch sagen, da kann auch viel hin und her gelogen worden sein.
Sowieso.
Also ich sag mal, wenn ein Downs vorm Wiegen dann 3 Liter Wasser trinkt, dann ja.
Das machen sie alle.
Das ist halt die Frage, ne? Und also von daher, das ist immer so schwierig zu sagen. Ich mag halt dann schon ein bisschen die Range, vielleicht sogar noch ein bisschen lieber, wenn einer ein bisschen größer ist.
Okay, ja, spannend. Der war meine Nummer 6. Wer ist denn dann deine Nummer 6?
Ja, meine Nummer 6 ist eigentlich ein geteilter 6er Platz, muss ich.
Kein Cheaten. Kein Cheaten hier erlaubt.
Es ist nämlich quasi die Eingangsfrage. ich hab hier wirklich, und da müssen wir vielleicht über beide auf einmal reden. Ich weiß, ich weiß, dass du Ibuka ein bisschen lieber magst als Marvin Harrison. Ja ich habe sie hier wirklich back-to-back, beide Ohio State Receiver, Marvin Harrison Jr. auf der 6 und den Mika Ibuka auf der 7. Beide letztlich eigentlich noch nicht viel gezeigt. Einfach mal die Stats aus dem letzten Jahr dann gegenübergelegt. Ibuka hatte 9 Reception, Harrison 11. Ibuka hatte 191 Yards, Harrison 139. Ibuka hat ein Ding für 85 Yards natürlich gefangen, was dann eben seine Stats so ein bisschen hoch buxiert. Harrison hatte dafür 3 Touchdowns. Ne? Also im Endeffekt ist das eigentlich gleich unaussagekräftig aus meiner Sicht. Ja. Und dementsprechend, wir wissen halt, mindestens einer von beiden, wir haben Ohio State Offense schon gesehen, dass auch 3 Receiver produktiv sein können, mindestens einer von beiden wird halt ausbrechen. Deswegen, zieh dein Los, welche von beiden du höher hast. Ibuka war halt der 5-Star, Harrison nur ein 4-Star. Harrison hat sicherlich den bekannteren Namen. Ne? Nicht wenige werden Marvin Harrison Senior auch kennen.
Ja.
Und dementsprechend, ich bin da wirklich hin und her gerissen. Harrison Junior bekommt halt so ein bisschen mehr Hype, weil er der Outside-Receiver ist. Booker ist erst ein Slot-Guy, aber das ist nämlich JSN auch schon. Und da muss man sehen, wer da wo spielen kann. Aber ja, ich glaube, also die beiden haben mich auf 6 und 7, weil ich glaube, einer wird halt brutal ausbrechen.
Genau, und ich, wie du schon gesagt hast, ich denke, dass auch der andere einen Floor hat zumindest.
Ja,
ne? Sicherlich. Das ist eben das, also sind zu gut einfach, um richtig eigentlich, um so richtig zu failen. Das darf man natürlich auch so einen Floor, darf man nicht unterschätzen in Devi. Das ist eine Menge wert. Bei Ibuka, oder warum ich ihn eben einen Tick über Harrison habe, ich habe Ibuka auf der 7, Harrison auf der 9, natürlich im gleichen Tier, da braucht man gar nicht drüber reden, ist Ibuka hatte letztes Jahr 580 Kick-Return-Yards und ich glaube einfach, dass er der Spieler ist, der mehr elusive ist, der einfach nach dem Catch mehr machen kann und das mit 6-1 Größe und 203 Pfund gefällt mir halt einfach noch besser als das Paket von Harrison, der ein Tick größer ist, ähnlich viel wiegt, aber aufgrund der Größe vielleicht noch eher der klassische Outside-Receiver ist. Aber trotzdem glaube ich halt mit 6'1 und 203, also ich meine, hey, das ist das, ja, das ist halt so, keine Ahnung, Justin Jefferson ist auch nicht von der Statur her anders als ein Emeka Ibuka, ne? Der ist jetzt auch kein reiner Slot-Guy, auch wenn er das bisher natürlich eher gespielt hat, weil da halt auch Garrett Wilson und Chris Olave da waren. Und halt Harrison. Also hatten sie auch genug für Outside. Ich bin gespannt, wie das rausgeht. Das kann man echt fast unmöglich sagen. Wenn du Harrison schon angesprochen hast, ja, auch da, das, auch er war ein Four-Star-Recruit, ne? Ja. 6'3, 190 hatte ich ihn jetzt noch. Wahrscheinlich hat er da sogar noch ein bisschen zugelegt im Vergleich dazu, wenn ich ihn jetzt halt ganz aktuell auf der Teamseite nachschauen würde. Aber der wird auch in Richtung 200 gehen am Ende. Da bin ich mir relativ sicher, dass wir den nicht mit 100, 185 oder 190 in den NFL-Draft kommen sehen am Ende. Okay. Von dem her, da, das ist echt sehr, sehr offen. Und die zwei sind auf jeden Fall monstermäßige Talente. Und ich freue mich riesig auf die nächste Saison. Und alle, die CJ Stroud mögen, können sich darüber freuen, dass er zwei solche Waffen hat, die jetzt in ihre Sophomore-Seasons kommen.
Ja, naja, neben JSN.
Ja, das ist Wahnsinn. Also ja. Wide Receiver University.
Ja, ist ja so.
Das ist echt unglaublich. Gut, das zu den beiden. Wer ist denn dann, okay, du hast sie auf 6 und 7, wer ist denn deine Nummer 8?
Parker Washington, Penn State.
Mhm, okay, den habe ich wieder einen Ticken niedriger, muss ich sagen.
Ja, 5'10, 207 Pfund, also der ist halt schon genau. Eher so Debo Samuel-Bild, ne? Ja. Von der Statur her, etwas kleiner als Samuel jetzt, aber ja, der ist so ein bisschen thicker.
Ja, ja.
Und der hat da eben schon als Sophomore ordentlich produziert, obwohl ein gewisser Jahan Dotson da war. Und ich glaube einfach, Parker Washington wird nächstes Jahr komplett ausflippen da, jetzt wo Dotson weg ist. Und ich sag mal, ansonsten ändert sich da nicht viel. Quarterback-Play haben wir ja vorhin gehört, haben wir in der vorherigen Folge, muss ich ja immer sagen, vorhin, genau. Die wir vorhin aufgenommen haben. Ja. Und Quarterback kann sich eigentlich nur verbessern im Zweifel, die Offense höchstens verbessern und dementsprechend glaube ich, dass Parker Washington da eine riesen, riesen Rolle spielt und das ist so für mich so ein klassischer Zweitrunden-Pick im NFL-Draft. Irgendwie, das ist keiner, wo ich jetzt dieses unbedingt ein Erstrundentalent sehe, von auch ne, ähnlich wie bei Debo halt, aber ich glaube halt sowas in der Richtung kann der halt eben auch spielen, so Slot-Guy über die Mitte und dann mit Yards after Catch und so. Ich denke, das ist so ein bisschen seine Rolle und wir sehen ja, was das wert sein kann.
Absolut. Ich bin bei ihm, also auch, ich habe ihn jetzt an der 13, aber er ist auch mein, jetzt pass auf, jetzt muss ich nochmal kurz reingucken, er ist zumindest mein nächster, den ich halt hinter Josh Downs habe, was die 23er Klasse angeht. Mhm. Ich sehe halt bei den ganzen Kollegen, die dann da kommen, überall habe ich so ein bisschen was auszusetzen, sag ich mal, und bei Parker Washington ist es, dass mich sein zweites Jahr ein bisschen enttäuscht hat. War jetzt nicht schlecht, war sicher nicht schlecht, 23% Market Share zum Beispiel ist völlig okay, knapp 2 Yards per Route Run ist gegen Man Coverage ist auch voll okay, aber er hat nicht so, ich hätte mir noch mehr gern erhofft. Jetzt ist Jahan Dotson weg, von dem her glaube ich auch an diesen großen, großen Breakout in Jahr 3. Würde mich nicht mehr wundern, wenn wir da was in Richtung 35% bis 40% Receiving Yards Market Share sehen. Und dann wird er halt sehr, sehr hoch gedraftet werden. Davon gehe ich auch aus. Daher, halte ich da auch ganz tight mein Devi-Share und werde das auch abwarten, weil ich glaube, dass das eine steigende Aktie ist. Um so auf das Downs-Level zu kommen, hätte es für mich noch ein Ticken besser sein müssen.
Ja, also ich glaube, so wenn ich mir das angucke, sie haben halt wahrscheinlich einfach eher Dotson gefeatured. Ne, ist ja häufig so, dass sie den älteren Spieler in der Regel dann nochmal mehr einsetzen. Und wie gesagt, schauen wir mal gespannt darauf, aber ich glaube einfach, dass das Parker Washington da schon ein gutes Jahr haben kann.
Absolut, absolut. Dann meine Nummer 8. Das ist der Nummer 1 Freshman dieses Jahr. Luther Burden geht zu Missouri. 6 Fuß groß, 200 Pfund schwer, zumindest mal so bei 24/7 gelistet. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt hat, wie Missouri ihn selbst listet, ehrlich gesagt. Aber Gardemaße so zum Start auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch ein paar Pfund vielleicht draufkommen. Feiere ich sehr. Ist ein 5-Star Recruit und oder Prospect. Ja, natürlich muss man da 3 Jahre drauf warten, aber der Typ, glaube ich, ist halt auch wieder so ein, also das ist jetzt eine Philosophiefrage, will ich einen Freshman so früh nehmen? Auf der anderen Seite ist halt einfach das, ich könnte mir vorstellen, dass wir nach seinem Freshman-Jahr ihn irgendwo dahin schieben, wo wir jetzt im Moment Worthy vielleicht haben oder halt so in diese Top 5 reinschieben und deswegen habe ich ihn da schon sehr, sehr weit oben. In Missouri ist nicht viel, muss man sagen, gegen das er sich durchsetzen muss. Das wird er, glaube ich, schaffen. Er wird, glaube ich, da abreißen. Deswegen habe ich ihn schon sehr, sehr weit oben auf der 8.
Ja, ich habe ihn auf der 12, einfach weil ich ein bisschen konservativer an Freshmans rangehe. Genau.
Fairer Punkt. Die, ja, wen haben wir dann jetzt halt bei dir?
Die 9.
Wer kommt als nächstes? Die 9, ja.
Und das ist einer der wenigen, die noch bei Oklahoma verblieben sind, nachdem gefühlt alle zu USC transferiert sind. Und ich hab hier Marvin Mims und Marvin Mims ist halt da der Leading Receiver gewesen und wird es auch in Zukunft sein. Mhm. Ich denke mal, also ich bin jetzt gespannt, was die da leisten können bei Oklahoma. Also ich glaube, es wird eher im Vergleich zu den Vorjahren eine durchwachsenere Saison sein. Aber ich glaube, Mims bleibt da eben das Nummer 1 Target. Und ja, dann bin ich gespannt eben, wann er dann im NFL-Draft 23 gehen wird. Aber für mich ist er so ein bisschen, hat so Hollywood-Brown-Züge. Ne? Ist auch eher so ein Deep Threat, der auch ein bisschen undersized ist. Und ja, von daher will ich sagen, Marvin Mims hier, meine Nummer 9.
Spannend tatsächlich für mich, dass du Marvin Mims über Josh Downs hast.
Ja, ich mag den ein bisschen lieber.
Ja. Das ist krass. Also Marvin Mims, ich mag ihn auch ganz gern. Er ist bei mir die 14, aber ich sehe schon ein bisschen mehr Limitierung einfach durch die Size und vor allem da auch da eigentlich ähnlich wie bei Parker Washington hat mich das zweite Jahr halt nicht besonders überzeugt. Da habe ich ein bisschen mehr erwartet. Mal schauen, was er jetzt in Jahr 3 dann liefert. Dass die Quarterbacks weg sind, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Mal sehen, wie es da weitergeht in Oklahoma. Ich sehe da auch ein bisschen schwierige Zeiten aufziehen, aber man kann auch in einem schlechten Team dann zumindest gute Market-Share-Zahlen auflegen. Das müsste er auf jeden Fall schaffen, um auch bei mir überhaupt nur seinen Platz zu halten, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich projecte da schon ein durchaus dominantes Jahr für ihn in Oklahoma.
Ja, ich glaube halt, das wird so einer sein, den wir Anfang der zweiten Runde im 23er Draft draften würden oder werden. Gut, ich sag mal, im diesjährigen Draft wäre das wahrscheinlich ein Spieler, den wir Ende der ersten Runde gedraftet hätten. Also
so davon. Ja, keine Frage. Das aber gut, das sagt jetzt natürlich auch eine Menge über die 2022er Klasse aus. Naja, genau, das dazu. Der nächste Kandidat, den wir haben jetzt, Moment, jetzt kommt bei uns beiden die 10, die haben wir beide noch nicht, oder?
Richtig.
Jo, meine Nummer 10 ist Bo Collins von Clemson. 2024 kommt der Kollege raus und ich muss sagen, in den habe ich mich gerade in den letzten Tagen, als ich so ein bisschen mehr nochmal geguckt habe, echt ein bisschen verliebt. 6'3 groß, 195 Pfund schwer und über 2 Yards per Route Run gegen Man Coverage als Freshman. 22% der Receiving Yards gefangen in den Spielen, in denen er gespielt hat. Natürlich keine guten Total Stats geliefert. Wir haben über die Clemson Offense schon ganz oft gesprochen mit dem Fiasko, das da in 2021 stattgefunden hat. Aber unter den Gesichtspunkten finde ich, hat Bo Collins wirklich eine gute Saison gespielt. Und ich glaube hier ganz, ich glaube hier wirklich fest ans Talent von dem Mann. Ich glaube, das ist ein richtig guter Receiver.
Ja, fand ich auch. Ich muss jetzt gerade mal hier nachgucken. Ich habe den nämlich nicht drin. Ne? Ich war bin mir nicht sicher, ob der nicht schwerer verletzt ist.
Das wäre unangenehm. Das weiß ich tatsächlich nicht. Oder das, also wir hatten, er ging gar nicht so spät auch, oder er ging sogar noch zu früh für mich in unserem Campus to Canton Draft. Was Campus to Canton ist, haben wir in der letzten Folge erklärt. Er hat aber nur eine Hamstring. Er hat seinen Hamstring injured.
Ja,
am 6. April. Das ist okay. Also denke, das kann man verkraften.
Ja, ist auf jeden Fall ein Spieler, den ich so irgendwo wahrscheinlich auch in der Top 30 habe, aber nicht in der Top 15.
Okay, ja. Dann, next one, bei dir die 10?
Ja, das ist jetzt reine Projection. Spieler, der im Prinzip am College bislang nicht viel gezeigt hat und jetzt von Georgia zu Alabama transferiert ist und ist halt ein reiner Upside-Shot, ne? Das ist meine 10 ist Jermaine Burton von Alabama dann eben jetzt. Und ja, schauen wir mal, ob er jetzt bei Alabama dann eben, wäre nicht der Erste, der zu Alabama transferiert und dann auf einmal sein großes Jahr hat und dann auf einmal früh im NFL-Draft genommen wird. Jermaine Burton, do or die, ja, bei Bama.
Ja, stimmt, nix gezeigt, finde ich, würde ich jetzt gar nicht mal unbedingt sagen. Ich finde, der hat ja eigentlich ein ganz gutes Freshman-Jahr bei Georgia. Für einen Freshman halt.
Ja, gut, aber auch nichts, wo man jetzt sagt, boah, wow.
Nee, nichts, wo man sagt, boah, wow, aber hey, 16% Market Share als Freshman. Ja. Das ist schon ordentlich. Da, wie viele Freshmen kommen nicht mal aufs Feld? Und bei Georgia sind jetzt auch nicht lauter Krücken. Da, nee, also die haben ja schon auch immer gute Recruits und so. Von dem her finde ich schon nicht so schlecht. Das zweite aber wirklich dann halt, da hat er nicht draufgepackt, sondern eher abgebaut. Das ist natürlich das, was ein bisschen wehtut. Und ja, ich bin auch gespannt, wie er sich bei Bama macht. Ich habe ihn nur in so Player to Watch in dem nächsten Kreis dann drin, weil es für mich, ich glaube auch nicht so recht dran, dass er wirklich so richtig gut ist. Dafür war das zweite Jahr zu schlecht, aber ja, kann mich auf jeden Fall Lügen strafen mit dem Bama-Effekt, den du schon beschrieben hast.
Ja. Das ist auch der Grund eigentlich. Also wenn er jetzt irgendwo anders hin transferiert wäre, dann wäre für mich wahrscheinlich auch nicht in den Top 15. Aber man muss das einfach sagen, es ist jetzt halt auch kein, also das ist nicht ungewöhnlich, dass das dann dazu führt, dass er früh ist.
Definitiv. Das stimmt. Jameson Williams war der letzte Kandidat, ne? Den wir zum Beispiel da hatten.
Das ist einfach so, ja.
Gut, dann meine Nummer 11 ist Chris Marshall, Freshman von Texas A&M. 6'3", 195 Pfund. Ich glaube, mehr muss ich eigentlich gar nicht großartig sagen. Ein Freshman mit diesen Maßen bei Texas A&M kann er auf jeden Fall was machen. Da ist zwar noch ein zweiter Five-Star-Recruit da, aber mit Evan Stewart, genau, den habe ich nicht in den Top 15 tatsächlich, aber der ist an sich auch da dann direkt im Blickfeld. Chris Marshall gefällt mir halt davon extrem gut und der hat so geil ausgesehen in diesem All-American-Game. Da dachte ich mir dann, ey, boah, Alter, wenn ich das gesehen habe, einfach da doch nochmal deutlich rausgestochen, die Maße, das Pedigree. Mal schauen, was A&M halt aus ihm macht. Ne? Das ist das, das ist das Gefühl, dass oder das was ein bisschen das Ganze trübt. Aber ansonsten passt da schon wirklich sehr, sehr viel für Chris Marshall.
Ja, den habe ich auch auf der 15. Gründe hast du im Prinzip auch schon alle genannt. Ja.
Müssen wir mal sehen, wie das dann ausgeht. Wie sieht denn deine Nummer 11 aus?
Meine 11 war Josh Downs.
Ah ja,
okay. North Carolina. Mhm. Genau.
Deine 12?
War Luther Burden.
Luther Burden, Wahnsinn. Ja. Wer ist dein nächster, den wir noch nicht genannt haben?
Meine 13. Ja, okay. Und das ist Rakeem Jarrett von Maryland.
Ja.
Five-Star-Recruit gewesen, bringt eben die Größe auch mit 6 Fuß und über 200 Pfund. Und hat bislang im Prinzip auch ganz ordentlich produziert. Es hätte noch mal ein bisschen mehr sein können jetzt, aber Maryland tatsächlich hat auch mehrere nennenswerte Receiver gehabt und er hat sie nach wie vor. Und ich glaube, das ja, ist beim schlechten Quarterback. Ich glaube, dass der Bruder von Tua ist der Quarterback. Und der ist halt
endlich mal wieder ein bisschen Tua-Hate hier.
Ja, und der ist halt noch nicht mal so gut wie Tua und Tua ist schon gut. Das hilft natürlich nicht, ne? Und ja, dementsprechend glaubt schon ein bisschen ans Talent von Rakeem Jarrett, aber da wird auch, ist die nächste Saison auch eine Make-or-Break-Saison, ganz klar. Und da bin ich wirklich gespannt, was der auch reißen kann.
Ich hatte den eigentlich tatsächlich so noch über den Kollegen Washington und Mims. Zuerst, den habe ich jetzt halt auf der 15 eben mit denen in einem Tier knapp drunter. Find's echt ein bisschen schade, dass er in seinem zweiten Jahr da nicht mehr gerissen hat, vor allem weil der zweite Receiver oder auch richtig Dante Dimes, genau, der zweite Receiver bei Maryland ist ja sogar noch ausgefallen.
Ja.
Also, der hat ja auch noch echt eine und glaube ich eine ganz ganz schlimme Knieverletzung sogar gehabt, ne?
Ja.
Also, ich glaube, die war wirklich furchtbar. Mal sehen, ich weiß nicht, wie der zurückkommt, ehrlich gesagt. Und ob und in voller in, mit voller Kraft und keine Ahnung, mal sehen, aber da würde ich normal natürlich von dem Spieler schon erwarten, dass er dann effizienzmäßig draufpackt im Vergleich zu seinem Freshman-Jahr und da ging es eher bergab, das tut natürlich ein bisschen weh, auf der anderen Seite, ja gut, ist halt auch eine ganz andere Sample-Size gewesen, jetzt über 13 Spiele statt 4, mal sehen, es war okay, aber er sollte in seinem dritten Jahr jetzt schon einen deutlichen Schritt nach vorne machen, um das Ranking auch, ja, zu rechtfertigen.
Ja, das sind für mich alles so Spieler, die jetzt praktisch ein entscheidendes Jahr vor sich haben. Ne?
Ja,
also und auch darüber, über ihre Zukunft im Prinzip selber entscheiden, solange sie fit bleiben. Und da gehören halt so diese ganzen Spieler rein, ne? wie ein Mims, wie ein Burton, wie ein Washington, wie ein Downs, wie ein Jarrett. Genau. Das sind alles Spieler so, da würde es mich nicht wundern, wenn wir die halt im 23er Draft irgendwie früh nehmen, aber auch wenn sie dann vielleicht sogar ins College zurückkehren und wir sagen, boah, wollen wir nichts mehr mit zu tun haben, bitte, weil sie jetzt ein schlechtes Jahr hatten. Das sind so Spieler einfach, wo man wieder sieht, so Receiver ist immer so all over the place irgendwie, hinter der Elite. Ne?
Ja, absolut. Kann ich dir nur zustimmen. Ich habe aus genau diesem Grund noch einen Freshman vor dieser Gruppe. Und das ist Adam Randall von Clemson. Leider ist Kreuzband gerissen im Frühjahr. Das ist wirklich heartbreaking, muss man sagen, so für uns als Fantasy-Fans, glaube ich. Weil der Typ 6'3 groß, 215 Pfund schwer und das als Recruit, also was will man mehr? So von mal von dem so als Startpunkt und dann sieht man, wenn man sich von dem so Tape-Breakdowns anguckt von der Highschool, dem siehst du halt das nicht mal an. Also du siehst ihm an, dass er die Masse hat und die Statur hat, aber der ist ja dabei auch noch wirklich beweglich und halt nicht einfach nur so eine Bahnschranke, die da quasi so die Seitenlinie runterläuft, sondern der hat wirklich auch noch die Skills, um nach dem Catch zu produzieren. Ich glaube, das wird ein richtig geiler Receiver. Ich bin jetzt deswegen auch nicht raus und deswegen habe ich ihn ja auch noch so hoch. Aber sonst wäre er vielleicht noch einen kleinen Ticken hochgerutscht zu Luther Burden.
Ja, den habe ich auch tatsächlich noch drin auf der 14.
Genau. Ja, du hast ihn auch gekriegt in deinem ersten C2C-Draft dieses Jahr, gell?
Da war er noch gesund.
Ja, das ist natürlich, das tut echt weh.
Und ich glaube, das war gerade so gegen Ende des Drafts oder nach dem Draft gerade. Also ich hatte ihn quasi gerade gedraftet und dann kam eben die News hier, schwere Knieverletzung kam zuerst. Mhm. Und dann war das wirklich schwer.
Aber immer, ich sag mal, eben, wenn es Freshman-Jahr nicht so ist, dann ist das ja noch okay. Hat er noch 2 Jahre, um es zu zeigen. Das ist, glaube ich, kein Problem. Jetzt bitte einfach gesund werden, Mr. Randall. Dann sind wir happy.
Ja.
Gut, meine Top 15 ist weg.
Jo, meine auch.
Wollen wir noch ein paar Spieler nennen, die wir so im Blickfeld haben? Wir sind erst bei 50 Minuten, wir haben nur noch Titans. Ich glaube, ein bisschen Kapazität haben wir noch, um einfach nur ein paar Namen zu nennen, oder?
Ja, von mir aus.
Hast du? Oder ich hätte hier gleich noch eine Liste stehen, deswegen ich kann dann auch gerne starten.
Hau raus.
Ich hau raus. Vielleicht erstmal die Riege an Freshman. Evan Stewart hatten wir schon angesprochen. Five-Star-Recruit eben auch zu Texas A&M gegangen. Ein anderer, Berrion Brown, Four-Star, der ist bei Kentucky. Und ich glaube, vom Skillset her und so könnte der da so ein bisschen in diese Wondell Robinson-Rolle reinkommen und vor allem halt auch so dahin wachsen, dass er die dominante Waffe in der Offense wird in Kentucky. Matthew Golden, der ist leider, muss ich sagen, zu Houston gegangen, was ich nicht ganz verstehen kann, weil ich glaube, sein Talentlevel ist eigentlich zu hoch für Houston, die ein G5-Team sind, keiner Power-5-Conference spielen. Da ist er halt jetzt, glaube ich, instant so mit das beste Talent in der ganzen Riege und kann deswegen natürlich auch super sofort produzieren. Deswegen da, ja, ist der Weg zur Produktion zumindest leicht und frei. Dann noch Sam Barke, der gute alte, ein guter Tipp vom guten Fazio, dem Freshman-Experten schlechthin, den ich kenne auf Twitter. Sam Barke, wenn man sich das anschaut und ihn anguckt, auch da wahnsinnige Erscheinung einfach. Ich glaube 6'3 oder 6'4 groß, auch 200 Pfund schwer. Auch er kann sich bewegen und nicht nur Contested Catch-Bälle fangen. Man sieht dann auch ein bisschen natürlich, was mir gefällt, so vom Bild her. Und der letzte, den ich noch nennen würde, Adonai Mitchell, der ist bei Georgia, hatte eine ganz gute Freshman-Season, glaube ich, einen sehr spektakulären Catch im Championship-Game gegen Alabama. Und ja, einfach auch ein großer Outside-Receiver, ein bisschen skinny leider, ich glaube, ich hatte nur 190 Pfund bei 6'4 Größe, aber trotzdem kann auch einer der besten Outside-Receiver, glaube ich, werden in der 2024er Klasse, den kann man mal im Blick behalten.
Jo, ich habe dann noch, anknüpfen daran, habe ich dann noch Konata Mumfield, der eben bei Akron dominiert hat und jetzt zu Pittsburgh transferiert ist. Mhm. Eigentlich da die 1B-Waffe neben Jordan Addison sein sollte für den dahin transferierten Quarterback Keaton Slovis. Aber der jetzt ja weg ist, ist Konata Mumfield da eigentlich die 1 und dementsprechend wird das auch spannend zu sehen sein, was der da reißen kann. Dann habe ich auf jeden Fall noch Tyroa McMillan.
Ja.
Auch Freshman, Nummer 5 Recruit von Arizona. Mhm. Und 6'4 groß, 185 Pfund nur. Aber ich hoffe, dass der so ein bisschen sein Frame noch reinwachsen kann. Auf jeden Fall ein großes Target. Dann habe ich noch auf dem Zettel, und zwar den anderen McMillan, und zwar Jalen McMillan von Washington. Der sieht ein bisschen, war ich wirklich erinnert an, wie hieß der denn noch, der andere Washington Receiver, Dante Pettis. Gott. Die haben eine relative Ähnlichkeit und da bin ich wirklich mal gespannt, ob der in seinem zweiten Jahr jetzt einen Schritt nach vorne machen kann. Aber auf jeden Fall auch ein spannender Spieler. Ansonsten, ja, glaube, brauchen wir jetzt hier nicht
das
nur
war doch jetzt
Name,
mal
Name-Dropping fabrizieren, aber ja.
Spannend. Mal sehen, wie es da weitergeht. Dann würde ich sagen, das zu den Receivern. Und wie sieht's denn auf Tight End aus? Wir haben mal gesagt, wir machen unsere Top 5. Recht viel weiter als 5, finde ich, da irgendwie richtiges Ranking aufzustellen, wird auch gar nicht so einfach. Da habe ich noch 2-3 Namen, die ich interessant finde, aber die Top 5 ist schon auch relativ klar, finde ich.
Oh, also so klar finde ich sie jetzt nicht, aber also ich habe zum Beispiel einen auf jeden Fall nicht drin, den du zu 1000% drin haben willst.
Ja.
Und
also ich habe einen noch wirklich, der gehört eigentlich noch ran. Aber okay, gut. Also 6, dann wäre bei mir wirklich endgültig das Ding vorbei. Ja. Aber okay, lass uns doch starten mit deiner Nummer 1.
Ja, Michael Mayer von Notre Dame. Wir haben hier über den ja schon ein bisschen häufiger gesprochen. Ist einfach hochproduktiver Tight End, der im nächsten Jahr rauskommt, der zu 99%, wenn er nichts Verrücktes mehr macht, in der ersten Runde gedraftet wird. Und Abzuwarten bleibt natürlich, wie dann die athletischen Werte am Ende tatsächlich aussehen. Darüber sind wir uns, glaube ich, nicht so ganz einig. Aber ja, wie gesagt, ich vertraue da einfach aufs Draftkapital und einfach auf die Production am College. Deswegen Michael Mayer, Notre Dame, meine Eins.
Das stimmt, da sind wir sind hier einfach bei ihm, ja, ich glaube, einfach anderer Meinung, so ein bisschen, was seine Athletik angeht. Von der Underlying Production her, finde ich, ist das sehr gut vergleichbar zu Jalen Widermeyer. Und das war auch ein Top-Producer am College. Und leider hat er getestet, der gute Mann. Das hat ihn eine ganze Menge Geld gekostet.
Ja, mehr testet im Bestfall nicht, ne?
Genau. Ich glaube, darauf wird es rauslaufen, wenn es so ist. Ne?
Darum sollte er auch, ne?
Ja, das wäre bescheuert, ne? Also sollte einfach sich sparen. Ich glaube halt wirklich, dass da die Athletik ein bisschen fehlt. Am Ende würde ich aber, man muss auch nicht nur dieses super Floor, also so total bodenlose diesen Floor-Vergleich zu Jalen Widermeyer ziehen, der halt produktiv war. Man kann ja auch Trey McBride nehmen zum Beispiel. Der finde ich auch der hat halt auch seine Offense dominiert, hat gute Stats aufgelegt, so, aber ist halt auch nicht der Überathlet. Und für mich,
ja, gut.
Ja,
McBride hat halt bei Colorado State gespielt, ne? Das ist ja halt nicht Notre Dame und ja.
Ja.
Ich weiß nicht, wie seine Zahlen als Freshman aussahen. Bei McBride habe ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Zettel, aber.
Ja, schon gut. Aber ist, wie gesagt, ist ja Colorado State, das muss man auch gar nicht so unbedingt vergleichen. Aber ich glaube halt, dass Michael Mayer am Ende, was wird er in der NFL sein? Ich glaube nicht, dass er ein Top-Talent in der NFL wird. Das ist halt so mein Problem bei ihm. Und da muss man mal sehen. Vielleicht ein guter Allround. Ich will jetzt gar, es geht ja hier nur um Fantasy, ne? Auch ganz wichtig. Ich glaube, dass das kann ein super Titan sein. Der kann halt auch blocken. Der ist halt nicht undersized. Der wiegt 250 Pfund, ist 6,5 groß. Für eine NFL-Franchise ist das ein anderer Wert vom Titan her als für mich als reiner Fantasy-Spieler. Aber ich gebe halt nichts aufs Blocking.
Ja, ich glaube halt, ich glaube, dass sein Floor in der NFL halt Pat Freiermuth ist. Sein Floor. Ja. Und deshalb mit Upside nach oben. Und dementsprechend hat er einfach seinen Wert, ne? Und ich glaube einfach, dass der, also instant, wenn er gedraftet wird, für Fantasy, wird er halt mindestens Titan 7 sein, in Rankings. Und ich sag mal, selbst wenn man nicht an den Spieler glaubt, dann muss man halt an den Value glauben, meiner Meinung nach. Und dementsprechend, ja, First-Round-Pick wird er ziemlich sicher sein.
Ja, da würde ich dir sogar komplett zustimmen. Ich habe es letzte Folge schon mal angesprochen. Ich habe das Ranking auch wirklich extra nicht aus Value-Perspektive gemacht, weil ich dann ist es ein bisschen langweiliger. Dann nehme ich ihn natürlich auch als Titan 2. Ganz klar, weil der Floor einfach unglaublich ist und weil du auf jeden Fall einen 23-Second, also wird er nächstes Jahr wert sein. Da bin ich mir super sicher. Das ist bei allen Kandidaten, die ich jetzt noch so vor ihm habe, nicht sicher. Außer bei einem. Aber deswegen aus Value-Sicht gebe ich dir da völlig recht. Ich glaube halt, dass ich werde ihn auch nächstes Jahr nicht draften. Das ist halt so der Punkt. Und deswegen, warum soll ich ihn dann jetzt hochranken? Das macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Meine Nummer 1 auf der anderen Seite, Freshman letztes Jahr gewesen, und das ist Brock Bowers, der Tight End von Georgia. Der ist ein gutes Stück leichter, 6,4 groß, 230 Pfund schwer, nur absolut abgerissen eben. Also hat wirklich das Receiving Game auch von Georgia dominiert in seinem ersten Jahr als Tight End. Das ist äußerst ungewöhnlich und ja, kann irgendwie alles. Also ist halt auch richtig gut nach dem Catch. Und von dem her glaube ich da mehr an Ceiling. Braucht halt noch 2 Jahre im College. Das ist natürlich der ganz klare Nachteil im Vergleich zu Meyer. Aber ich denke für den 24er Draft einer, der ja sehr, sehr früh ausgewählt wird in Fantasy-Kreisen.
Ja, da bin ich wirklich mal auf die weitere Karriere gespannt. Also ich habe den auf meiner 2. Und ja. Na klar, hat natürlich gleich produziert und sowas in der Georgia Offense. Und das auf jeden Fall aller Ehren wert. Ja, Size ist eigentlich das einzig Negative bei ihm, was man sagen muss, aber dafür ist halt Freshman, hat er noch 2 Jahre Zeit, eben auch ein bisschen drauf zu packen. Ja, spannend auf jeden Fall.
Vielleicht mal so Size-mäßig, was willst du mindestens von einem Thailand haben, gewichtsmäßig?
Ja, 250 wären schon gut, ne?
240 reichen dir nicht? Was hat denn Zach Ertz zum Beispiel so gehabt?
Ja, Zach Ertz war auch kein gutes Prospect.
Ja, gut, Prospect, ich sag mal, nee, aber ich meine jetzt so als Tight End einfach, um, ich weiß nicht, Receiving Tight End, um eine Rolle zu haben in der NFL.
Also Zach Ertz ist aktuell mit 250 gelistet. Ich weiß nicht, wie viel er hat, als er aus dem
Kopf Weiß ich auch nicht. Aber so, haben die Top Titans alle 250 um?
Ja, das ist eigentlich so der Standard, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, klar, wenn so ein
Kelce bestimmt auch, glaube ich.
Der hat sogar mehr.
Kelce ist aber auch relativ groß, gefühlt zumindest. Ne? Ah, 260 hat der sogar, Wahnsinn.
Ja.
Das ist schon stark, ja.
So, also ich glaube, Kittel auch mit Sicherheit.
Nee, glaube ich nicht. Kittel ist gar nicht so schwer. Kittel, schau, 247. Ja, gut. 247. Aber ist auch nur 6,4 groß. Das ist auch, der ist nicht so groß tatsächlich wie die anderen.
Ja, wie Dings, wie Bowers.
Ja, genau. Richtig. Mal sehen, wo Bowers rauskommt, da will.
Waller hat zum Beispiel 255, also so, die sind alle, also 250 ist eigentlich schon so der Threshold, den man irgendwo haben sollte. Ja, wenn es nachher 247 sind, wie wir es jetzt bei Kittel gesehen haben, die sind ja gleich groß, dann würde ich mich jetzt aufgrund 3 Pfund entscheißen. Das ist eine Morgentoilette mehr oder weniger dann letztlich. Wenn es am Vorhaben eine gute Portion gab, ne? Deshalb, ja.
Phil plaudert mal wieder aus dem Nähkästchen für alle. Das freut uns. Kyle Pitts, 245. Gut, der bei 6,6, der ist ein bisschen in die dünnere Richtung quasi, was ein Titan angeht. Also jetzt mal so BMI-mäßig. Aber ja, da sehen wir schon, 2,40 aufwärts wäre das klassischere Bild. Da ist Brock Bowers noch nicht. Mal schauen, wo der dann am Ende rausläuft.
Ja.
Ich gewichte das deutlich niedriger als du auf jeden Fall. Das ist klar, werdet ihr
merken. Gutes Wortspiel. Du gewichtest.
Ja, richtig. Gut, ja. Wer ist denn deine Nummer 3?
Meine Nummer 3 ist Sam Laporta von Iowa. Von den Hawkeyes. Und der Gute ist 6,4 groß, 249 Pfund und ist halt so ein komplett guter All-Around-Tight-End. War auch bei Iowa ziemlich, also ich sag mal, die laufen den Ball eher. Und ich sag mal, da war ja auch eine relativ große Waffe im Passspiel. Also 53 Receptions hatte er dann letztes Jahr. Und war eigentlich so ein bisschen verwunderlich, dass er nicht sogar schon in den Draft gegangen ist. Hätte er schon können. Aber ich sag mal, wenn der jetzt eine gute Saison hat, dann wird das nächstes Jahr auf jeden, oder muss er ja im Prinzip dann auch tun.
Ja. Genau, ja. Das sollte er doch machen. Auch er, ja. Für mich zu wenig Yards after Catch. Auch hier würde ich persönlich die Athletikfrage stellen. Aber ist auf jeden Fall eher der klassische Tight End, das ist ganz klar. Besonders im Vergleich zu meinem nächsten Spieler, gehen wir mal wieder Richtung Undersized. Meine Nummer 2 quasi hier, wie gesagt, ganz wichtig, nicht das Value Board, sondern nur das Board, wie ich die Spieler bewerte und wie ich sie mag. Jaheim Bell, Tight End von South Carolina, der ist nur 6,2 groß, 230 Pfund schwer. Also ich sag mal, BMI-mäßig ist er dabei mit knapp 30, aber ja, eben nicht der klassische Tight End. Hat, das ist einfach einer des absolutes Yards after Catch Monster. Als Freshman über 2,5 Yards per Route Run aufgelegt, als Sophomore dann über 3,5 Yards per Route Run. Gibt dem Mann den Ball in die Hand und es passiert was Gutes. Die NFL muss einfach eine Rolle für ihn finden und dann ist alles gut.
Das ist halt die Frage, ne? Also wie viele gute Tight Ends, die 6,2 oder lass ihn auch 6,3 groß sein, gibt es in der NFL, ne? Oder beziehungsweise solche Spielertypen gibt es halt im Endeffekt nicht, die wirklich erfolgreich sind. Und das ist halt meine Riesenfrage bei ihm und deshalb bin ich halt sehr, sehr skeptisch, dass der wirklich eine Rolle in der NFL spielen kann. Deswegen habe ich ihn auch nur auf der 6, wo wir nur eine Top 5 machen. Also da habe ich wirklich sehr große Zweifel eben aufgrund der Size bei ihm.
Ist völlig verständlich. Ich glaube aber schon, dass die NFL sich ein bisschen wandelt und auch vor der letzten Saison hatten wir sowas wie bei Deebo Samuel ja nicht vorhergesehen. dass er so eine Rolle irgendwie haben kann und ausfüllen kann. Das heißt, man braucht natürlich, wenn der jetzt irgendwo hinkommt und dann sagt da ein Coach, yo, Inline-Blocker, ich brauche dich und du spielst die klassische Thailand-Rolle, dann wird das nichts. Das ist klar. Ja. Da ist für mich schon die Erwartung, dass ein Team auch ihn am Ende entsprechend seiner Stärken einsetzt. Die Frage wird auch sein, ist er am Ende überhaupt ein Tight End? Weiß ich nicht. Was ist, wenn da Wide Receiver stehen würde, weißt du?
Ja, gut, dann muss man halt sehen, ne? Das ist dann halt nochmal eine ganz andere Betrachtung, muss man ihn dann nochmal in einem anderen Kontext sehen, aber ja, im Moment wird er als Tight End gelistet und deshalb, ja, muss man ihn so betrachten. Ja.
Mal sehen. Auf jeden Fall spannendes, ich glaube, ein spannendes Profil, werden wir auch ein bisschen drüber lernen, wie dann die NFL das Ganze sieht. Kann mir absolut vorstellen, dass der auch einfach erst in Runde 3 geht und dann so ein bisschen ausfadet einfach und nie seine Rolle hat in der NFL und keiner wird irgendwie ihn jemals irgendwo in Erinnerung behalten, wenn er nicht Devi gespielt hat. So.
Ja, nicht selten der Fall.
Genau. Gut, das ist meine Nummer 2. Dann, wie sieht's denn aus mit deiner Nummer? Nummer 4 kommt jetzt bei dir, ne?
Ja, meine 4 ist Michael Trick, Tight End Ole Miss. Und das ist halt jede Menge Projection. Der war vorher bei USC, ist aber dann mit Jackson Dart eben zu Ole Miss transferiert. Mhm. Und könnte da eben die Nummer 1 Waffe sein im Passspiel. Deswegen finde ich den relativ interessant. Der hat auch einen guten Eindruck in den Spring Games gemacht. Mhm. Und ja, da bin ich wirklich gespannt, was der zeigen kann. Size bringt er mit und dementsprechend schauen wir mal. Reine Projection aber hier.
Geiler Spieler, liebe ich auch. Auch, glaube ich, eine athletisch ein super Spieler. Ich hoffe, dass der sich durchsetzt. Ja, ist auch meine Nummer 4.
Wer ist deine Nummer 3?
Jaleel Skinner.
Ah.
Der Kollege, den du nicht drin hast, glaube ich, oder? Nee, das ist nicht. Achso, okay. Ich dachte, das ist der, auf den du angespielt hast.
Nee, ich hatte Jaheim Bell, weil Jaheim Bell habe ich nicht
im. Ah, ja, okay. Ja, gut.
Deswegen,
okay,
fair. Das wusste ich, dass du den drin hast.
Ja. Okay. Nee, bei mir ist Jaleel Skinner. Das ist ein Freshman, der ist jetzt bei Miami. 6'4 groß, nur 210 Pfund schwer. Da würde ich mal fast sagen, ist es sogar wahrscheinlicher, dass er am Ende als Receiver rauskommt aus dem College? Bei Eric Gilbert hat er ja schon gewechselt, so für Jahr 2. Jetzt geht er wieder zurück Richtung Tight End. Jaleel Skinner, also ich habe es zwar so spaßeshalber, weil ich habe ihn ja in der C2C gedraftet und dann hattest du gesagt, Skinner ist Programm, der Name ist Programm, der ist ja eher ein Leichtgewicht, genau. Und dann habe ich gesagt, ja, kein Problem, wenn nach 3 Jahren ist er bei 240, aber also 30 Pfund drauf zu packen ist unfassbar schwer. Der sieht zwar schon jetzt nicht skinny aus, wenn man ihn so sein Zeug sieht, aber halt für einen Receiver nicht skinny. Für einen Tight End halt schon super skinny. Deswegen, ich weiß es nicht, ob er es am Ende als Tight End wirklich gerissen bekommt oder ob das überhaupt auch so sinnvoll ist. Ich glaube, er ist einfach ein krasses Talent. Wie der sich bei 6'4", 210 bewegt, das ist crazy. Gefällt mir halt richtig gut und deswegen, ich konnte ihn ja nicht, ich hätte ihn sonst bei den Receivern irgendwo reingelistet oder mal mindestens im Blickfeld gehabt, hinter den vorhin genannten Washington Downs und Jared und Mims, aber so als Tight End wollte ich ihn dann mit reinnehmen. Er ist halt, wenn es klappt und er spielt Tight End theoretisch und ist halt dann reine Receiving Tight End in der NFL, kann ein absolutes Mismatch sein, so für, und also gerade für Fantasy ein krasser Producer auf der Position und ich gehe hier einfach nur nach dem Ceiling und will auf Tight End hier keinen Floor jagen. Von dem her ist Jaleel Skinner meine 3.
Ja, fällt mir halt unfassbar schwer, da, also das ist halt wirklich auch so eine Projection, wo halt wirklich noch alles sich zeigen muss.
Ja.
Also ich habe den tatsächlich auch in meiner anderen C2C gedraftet, aber puh, im Nachhinein hatte ich da so ein bisschen Käuferreue, muss ich sagen, weil da müssen die Chips schon alle echt sehr, sehr gut fallen, dass das dann nachher was wird, ne?
Ah, ich glaube, da ist ein gutes Los gezogen.
Ja.
Ja, und selbst wenn dann nur, weißt du, dann spielt er halt Receiver.
Ja, gut. Ist immer nicht so einfach, ne? Also.
Hat er ja in der Highschool auch gemacht, ne?
Ja, na gut.
Er war ja kein Tight End, kein richtiger Tight End in der Highschool.
Ja. Ja, wir werden es sehen.
Yes. Hast du noch jemanden eigentlich in deiner Top 5, den wir nicht genannt haben?
Ja, Arik Gilbert ist meine 5.
Ja, okay.
Und da schauen wir mal, ne? Also das ist halt, ja. Der kam halt ein Riesentalent rein. Und ja. Soll jetzt ja angeblich 265 Pfund wiegen. hat er, aber ich glaube, der hat einfach auch Off-Field-Probleme, ne? Das ist auch alles nicht so richtig. Also bei ihm war ja eine riesen Berg- und Talfahrt da insgesamt über seine ganze College-Karriere. Und schauen wir mal, ob der jetzt sich mal fangen kann und dann ja wirklich gut spielen kann, dann auch im NFL-Draft genommen wird. Talent ist vorhanden.
Talent ist vorhanden, was bei ihm wirklich super enttäuschend ist, auch da Yards after Catch, das liegt ihm irgendwie nicht, ich verstehe das nicht, der schaut athletisch aus und alles, aber der bringt einfach keine Yak zusammen, das ist ein bisschen schade, also auch in seinem Freshman-Jahr eben, das eigentlich gut war, so aus, mal so prinzipiell, bevor er dann als Sophomore wirklich komplett ausgesetzt hat, mal sehen, PFF und so weiter zum Beispiel, wenn du da so Mock-Drafts anschaust, geht er immer Runde 1 irgendwie und sogar Top 10 ganz oft. Ja, und da sage ich, huiuiuiui, aber ja. Ganz gewaltig auf die Bremse.
Also ja, schauen wir mal. Da bin ich auch noch nicht von überzeugt, dass das nachher so sein wird.
Jo. Das ist so. Einen Namen würde ich gerne noch nennen, Ben Jurosik. Den finde ich super spannend von Stanford. Glaube ich, echt ein sehr athletischer Spieler und vor allem richtig gut gewesen in seinem zweiten Jahr. Einfach auch so generell von den Stats her hat er wirklich bei Stanford richtig gut produziert. Gefällt mir auch ganz gut. Aber natürlich auch für deinen Geschmack deutlich anders heißt. 2,32 nur schwer.
Ja.
Damit holst du Phil nicht unterm Ofen vor. Das ist das ist klar. Der Das ist kein richtiger Talent.
Ja, es gibt ja, es gibt ja auch Ausnahmen, aber es sind immer, das sind immer so Sachen, wenn ich, das ist wie bei den Running Backs, wenn einer mit 180 um die Ecke kommt, also 180 Pfund, das ist Warum soll ich das Risiko eingehen? Also warum soll ich schon irgendwie mit einen Schritt hinter der Startlinie starten, wenn es ums Rennen irgendwie für einen NFL-Startplatz geht? Also das ist halt das, was ich so dann nicht so sehe.
Mich würde interessieren, was gab es da in der Vergangenheit so für Prospects, die genau so dieses Profil hatten? Super athletisch, aber 15 Pfund zu leicht.
Ja,
das müsste man mal, das nehme ich mal mit.
Evan Engram,
vielleicht finde ich dann ein paar.
Evan Engram,
okay. Wenn das die Downside ist, dann ist okay.
Der ist, glaube ich, sehr leicht und sehr athletisch.
Ja, Evan Engram nehme ich aber all day long. Über Pat Freiermuth.
Nee, auf gar keinen Fall.
Ja, easy.
Nicht in 100 Fällen.
Ich bin gespannt, ob Pat Freiermuth jemals eine Saison auflegt wie Evan Engram als Rookie.
Müsste ich mir jetzt Stats angucken, aber ja, Evan Engrams Karriere, das war auch sein Highlight, ne, in seiner Karriere.
Der hat sogar 240 Pfund, schau mal an, ey. Das ist gar nicht mehr so wenig, ne? Aber ja, klar war das halt, ja, richtig, aber Evan Engram war ja jetzt wirklich kein schlechter Spieler für die Giants in seinem Rookie-Jahr. Also, das nehme ich aber wirklich. 115 Targets, huiuiui. Da bin ich mal gespannt, ob Pat Freiermuth die Marke mal knackt.
Ist mal auch eine Frage der Offense, ne?
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Gut, ja, das zu den Titans. Und ich glaube, damit sind wir dann durch mit unserem Devi-Special im Sommer.
Jawohl.
Und an der Stelle dann danke für deine Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Euch allen eine gute Zeit. Genießt den Sommer. Wir sind gerade im Urlaub. Und ja, genau. Bis dahin. Haut rein.
Ciao, ciao.